Hi und herzlich willkommen zum Radio Rebell, dem Podcast der Wochenendrebellen. Ich bin Mirko, der unwichtigere Teil des Teams und Vater von Jason. Jason ist Autist, Forscher, Klimaaktivist und der konsequenteste Mensch, den ich kenne. In diesem Podcast lerne ich viel von ihm und über ihn.
Guten Tag. Die hören mich. Den Radio Rebellen.
Der mittlerweile etwas anders klingt. Hi, ich bin Jason, interessiere mich für Ökologie und Naturwissenschaften, insbesondere Physik. Ich bin jüngster Preisträger des Grimme Online Awards, goldener Blogger und wurde vom Kultusministerium für meine Forschungsarbeit rund um das Chaos ausgezeichnet. Außerdem bin ich sehr bescheiden und werde die Welt zu einem besseren Ort machen. Viel Spaß mit unserem Podcast.
Herzlich willkommen zum Radio Rebell Podcast und einer Themenfolge.
Ja.
Das haben wir wirklich lange nicht mehr gemacht.
Die letzte war Exoplaneten.
Exoplaneten, ja.
War eine schöne Folge.
Ich erinnere mich, eine fantastische Folge. Eine ganz fantastische Folge. Ja. Exoplaneten, da hast du auch, ich glaube, das war eine der Folgen, wo du richtig viel von mir mitgenommen hast. Ja, und heute ist es eine ähnlich spannende Konstellation so ein bisschen, denn es geht um ein Thema, wo du gesagt hast, naja, da brauche ich mich eigentlich nicht so wirklich richtig vorbereiten, das kann ich schon intuitiv durchgehen, während es bei mir etwas war, wo ich schon erstmal so drüber nachdenken muss, dass das alles so Begrifflichkeiten sind, die so in der Form noch überhaupt gar keine Sichtbarkeit und Relevanz hatten, als ich in dem Alter war wie du. Hm. Denn wir wollen heute über Queerness sprechen.
Ja.
Das ist ein Thema, das sich unser Steady-Unterstützer Samuel gewünscht hat, beziehungsweise er hat es uns noch ein bisschen einfacher gemacht. Er hat uns mehrere Themen vorgegeben, hat gesagt, wir konnten uns was aussuchen. Und da es heute mit dem Podcasten definitiv endlich mal zeitlich gepasst hat, auch wenn es jetzt schon, ich glaube, 12:30 ist nachts oder so mal wieder. Aber wir uns mal wieder in die Quere gekommen sind oder uns treffen konnten, um zu podcasten, haben wir gesagt, dann nehmen wir dieses Thema, weil dann spart's dir die Vorbereitung, die detaillierte.
Also falls ihr euch wundert, die nächste Themenfolge nach dem Losturnus wäre immer noch Sex, aber das schieben wir noch ein bisschen auf.
Du schiebst das auf.
Erstmal ja. Die Steady-Wunschfolgen und dann der reguläre Losturnus.
Ja. Ja, wobei wir da schon auch nochmal drüber nachdenken sollten, wie wir das machen, ob wir vielleicht die, dass wir auch dann regelmäßig zum Losen kommen, ob wir es vielleicht zukünftig doch lieber so machen sollten, dass wenn ein Steady-Unterstützer sich ein Thema wünscht, dass wir diesen Wunsch dann mit in die Losbox geben,
ja,
aber der Zeitpunkt dadurch noch flexibel ist oder so, weißt du? Das wäre so eine Überlegung. Aber lass uns vielleicht mal ins Thema einsteigen,
ja,
oder? Dann lass uns doch vielleicht wie immer einsteigen, dass wir erstmal so die Grundbegrifflichkeiten klären, so ein bisschen. Erklär deinem Boomer-Dad doch mal, was Queerness überhaupt bedeutet.
Also, wenn ich eine Definition angeben müsste, und das klingt jetzt vielleicht, die Definition klingt nach ein bisschen viel so Pathos, aber ich erkläre sie danach auch. Ich würde sagen, Queerness ist eine soziale Bewegung zur Befreiung der gesamten Menschheit von der Cisgender-Heteronormativität. Und um diese Definition zu verstehen, muss man natürlich gleich die nächste Definition einführen. Was ist eigentlich Cisgender-Heteronormativität? Was ist das, wovon die queere Bewegung uns befreien möchte? Und Cisgender-Heteronormativität, das ist eine Ideologie. Also wir müssen darüber denken, nicht als einen Zustand oder als ein Weltbild praktisch, sondern wirklich als eine Ideologie, als eine menschenfeindliche, extremistische Ideologie. Und die wesentlichen Annahmen dieser Ideologie, also die Inhalte, sind erstens, dass Heterosexualität die natürliche Ausprägung des Menschen ist und dass sie allen anderen Sexualitäten überlegen ist. Also eine suprematistische Ideologie nach dem Vorbild von White Supremacism zum Beispiel. Ein weiterer Inhalt dieser Ideologie ist, dass es eine Dualität gibt zwischen Männern und Frauen. Also dass Männer und Frauen von Grund auf irgendwie verschieden sind, ja, unterschiedliche Wesen und einander auch in gewisser Maßen ergänzen. Und das ist ja erstmal eine sehr anschlussfähige Aussage. Viele Menschen würden der Aussage, Männer und Frauen sind von Natur aus verschieden, erstmal zustimmen, pauschal, was sehr gefährlich ist. Aber dazu kommen wir später sicherlich. Und ich würde sagen, eine dritte Aussage dieser Ideologie, ein dritter Kernpunkt dieser Ideologie ist, dass sie das Geschlecht festlegt als eine eindeutig feststellbare, binäre Kategorisierung des Menschen, die sich auch eindeutig anhand der Genitalien und anhand der Geschlechtschromosomen, der sogenannten Geschlechtschromosomen, feststellen lässt. Also man spricht auch von einer Dichotomie, nennt man das, glaube ich, ein Entweder-Oder. Die Ideologie ist, Geschlecht ist eine Kategorie, wonach sich jeder Mensch auf der gesamten Welt, der je gelebt hat, einteilen lässt in männlich oder weiblich und das eindeutig. Eins von beiden, nicht beides. Das ist diese Ideologie. Also man merkt, diese cisgendere Heteronormativität bezieht sich sowohl auf das Thema Geschlecht als auch auf das Thema Sexualität. Das sind zwei verschiedene Dinge. Geschlecht ist, was bin ich? Und Sexualität ist, wozu fühle ich mich hingezogen? Und die queere Bewegung will eben diese Ideologie bekämpfen, überwinden und zerstören.
Okay. Und jetzt gibt es ja im Kontext, also ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal mit dem Begriff LGBT
ja.
Konfrontiert wurde. Und ich bekam dann auch mit, wie aus LGBT
ja.
Ein Q dazu kam.
Ja.
Und jetzt hast du mich aber neulich aufgeklärt, dass es eigentlich auch noch ein I, ein A und ein P
ja.
und man sich mittlerweile jetzt mit einem Plus, glaube ich, ja. noch irgendwie so ein
oder
bisschen
ein Sternchen.
Oder einem Sternchen dieser, ich will es gar nicht Problematik,
ja.
aber gerade für eine Bewegung ist natürlich eine gewisse Wiedererkennbarkeit
ja.
vielleicht dann auch irgendwo in der, wenn es nur in einer Abkürzung ist, ja schon auch wichtig. Magst du das vielleicht einfach nochmal so ein bisschen einordnen für hier so Boomer wie mich und
ja.
älter, um so ein bisschen klarer zu werden
ja.
vielleicht noch?
Also diese Buchstaben stehen jeweils für bestimmte queere Identitäten. Queer ist ein, wie nennt man das, ein Sammelbegriff, also ein Umbrella-Term praktisch. Queer ist alles, was nicht cis, geschlechtlich und heterosexuell ist. Und deswegen das Q, das ist praktisch der Oberbegriff, das ist auf alles anwendbar. Diese anderen Buchstaben sind jeweils einzelne queere Identitäten. Das L, ganz am Anfang, steht für Lesben, die nicht zufällig ganz am Anfang stehen, sondern das ist eine Ehrung, also dass das L ganz am Anfang steht, dieser
Ist das die erste Gruppe, die so diesen Kampf aufgenommen hat?
Nicht die erste unbedingt, aber es ist eine Ehrung, die man dieser Community gegeben hat für ihre Solidarität und ihren Einsatz während der AIDS-Pandemie, weil es dort vor allem die lesbische Community war, die der schwulen Community wiederum geholfen hat in der Zeit ihrer größten Not praktisch, über Blutspenden etc. Deswegen steht das L, ist der historische Grund dafür, dass das L ganz am Anfang steht, ist auch der historische Grund, die AIDS-Pandemie für die schwarze Farbe in der Queer-Flagge. Das ist praktisch der schwarze, diese, wie nennt man das, dieses schwarze Dreieck, das in die
ja,
LGBTQ-Flagge
ja,
ja. reinragt, das steht für die in der AIDS-Pandemie Verstorbenen. Das ist der Grund dafür, dass das L ganz am Anfang steht, nur so als Side-Fact. Und wie gesagt, auch diese anderen Buchstaben stehen alle für einzelne Identitäten. Das G für gay, also schwul, das B für bisexuell, das T für trans, das I für inter, das A für asexuell und agender und das P für pan. Und man könnte das Ganze auch noch verlängern, aber wie du richtig gesagt hast, belässt man es in der Regel beim A oder manchmal noch beim P und hängt dann ein Sternchen als Platzhalter für alle anderen Identitäten mit dran.
Mhm. Kannst du dich denn noch daran erinnern, wann du persönlich das erste Mal mit einem der Begriffe konfrontiert wurdest?
Ich glaube CSD in Dresden, die ich mit zur Arbeit begleitet habe. Dürfte ich so 9, 10 gewesen sein vielleicht. Und ich bin da immer allein in Dresden rumgelaufen, während du gearbeitet hast. Da war zufällig CSD an dem Tag. Und da habe ich mich vor diesen Platz zwischen Frauenkirche und Prager Straße gechillt. Und da war CSD. Dann habe ich mich auf den Boden gesetzt und habe den Reden zugehört. Da habe ich auch zum ersten Mal das Wort asexuell gehört, weiß ich noch. Und habe mich mit ein paar Leuten unterhalten und hatte ein bisschen was zum Nachdenken.
Okay. Denn du hast gerade die Begrifflichkeit genannt, auch du hast dort einen, also es ist keine reine Außenperspektive, wenn wir über das Thema sprechen. Ja, magst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen?
Ja, nicht zu viel, weil wir haben das Thema Asexualität auch in der Lostrommel. Das wird noch meine eigene Folge.
Oh ja, stimmt.
Aber ja, das ist vielleicht ein wichtiger Transparenzhinweis, dass ich ein bisschen biased bin bei dem Thema natürlich. Ich bin selber Teil des A's sozusagen in LGBTQAI. Ich bin asexuell. Das ist eine queere Identität. Das ist auch es ist nicht neu, darüber haben wir auch schon öfter mal gesprochen, darüber habe ich auch öfter schon mich öffentlich mal geäußert, in sozialen Medien. Ich kann natürlich, ich werde über vieles, was das angeht und auch über meine persönlichen Erfahrungen dann dort in der entsprechenden Themenfolge
nochmal.
Weil auch, ich würde sagen, viele, also Asexualität ist eine queere Identität, letztlich wie alle anderen auch, und es ist auch mit ähnlichen Erfahrungen verbunden. Es ist eine Minderheit und es gibt Diskriminierungserfahrungen. Viele davon sind aber doch relativ, ich sag mal, asexuell spezifisch. Also einige Erfahrungen unterscheiden sich doch von manchen anderen queeren Identitäten alleine, weil es gibt ja zum Beispiel nicht diesen Moment von, man merkt jetzt, dass irgendetwas da ist, sondern es ist eigentlich eine Abwesenheit von etwas. So, das ist, glaube ich, ein bisschen nochmal ein anderes Gefühl. Deswegen sind, glaube ich, viele Dinge, die ich dazu sagen, oder manche Dinge, die ich dazu sagen könnte, auch nicht so allgemein übertragbar auf das Thema Queerness als Ganzes. Weshalb ich sagen würde, das gehört in eine eigene Folge. Ja. Aber natürlich ist auch Asexualität in dem Sinne queer, dass es nicht hetero ist und dass es diese Ideologie, von der ich am Anfang erzählt habe, die Cis-Gender-Heteronormativität in Frage stellt, ja, weil die Cis-Gender-Heteronormativität sagt dir, du hast ein bestimmtes Geschlecht und dieses Geschlecht bestimmt gleichzeitig auch deine geschlechtliche Anziehung, weil du bist entweder ein Mann oder eine Frau und du fühlst dich zum jeweils entgegengesetzten Geschlecht hingezogen, weil das praktisch das Geschlecht ist, das von dir fundamental verschieden ist und mit dem du dich ergänzt. So. Und das widerlegt natürlich die Existenz, also die Existenz asexueller Menschen widerlegt die Cisgender-Heteronormativität. Und das gilt für alle queeren Identitäten. Die Existenz eines einzelnen queeren Menschen auf der Welt widerlegt diese Ideologie. Was es natürlich zu keiner besonders, ich sag mal, wasserdichten Ideologie macht, wenn die einfache Existenz von Menschen dein Weltbild bereits zerstört. Aber so ist das.
Glaubst du, dass das so als kleiner ja. Gedanklicher Seitensprung, weil ich die Perspektive gerade ganz spannend fand, dass das mit ein Grund ist, dass das ein Thema ist, was so viele Menschen so hardcore-mäßig zum Ausrasten bringt manchmal?
Das ist der Grund.
Das ist der Grund.
Das ist der Grund. Diese Cisgender-Heteronormativität ist ein extrem, extrem altes System. Es ist sehr, sehr eng verwoben mit dem Patriarchat. Nochmal vielleicht einem anderen Thema, vielleicht für eine andere Folge irgendwann. Aber diese beiden Dinge sind sehr eng verbunden. Es ist ein System, das so alt ist, unseren Alltag so eng durchdringt, dass es den Menschen einen gewissen Halt gibt, eine gewisse Struktur. So diese Ideologie von Geschlechtern, die mit bestimmten Dingen einhergehen, die man zu sein hat, wenn man männlich ist oder weiblich ist. Das ist so tief in den Menschen drin. Das ist eine Ordnung, die unser Leben vielleicht heute so krass bestimmt, wie das früher die Religion getan hat. So, das ist etwas, woran sich die Menschen irgendwie festhalten. Und die Tatsache, dass es offensichtlich hinten und vorne nicht stimmen kann, das ist natürlich etwas, was einige Menschen, die sehr von diesem System profitieren, so nicht stehen lassen können, weil es ihre Macht, ihre Vormachtstellung, ihre Privilegien gefährdet. Und es ist ja nun so, dass diese Ideologie allein durch die Existenz dieser Menschen widerlegt wird. Diese Menschen müssen ja nichts machen, sie müssen nur existieren. Und der einzige Weg für die VertreterInnen dieser Ideologie ist es, dann diese Menschen auszulöschen. Das ist der Grund für Queerfeindlichkeit im Wesentlichen, ja.
Du hattest eben, wir haben eben, als wir über Begrifflichkeiten gesprochen haben, habe ich dich ja so ein bisschen nicht abgelenkt, aber wir sind kurz abgekommen, so von der Grundidee erstmal Begrifflichkeiten überhaupt zu klären. Was gibt es denn noch für Begrifflichkeiten, wo du aus deiner Sicht heraus schon sagst, das macht vielleicht Sinn, die mal anzureißen und mal klarzustellen, was das bedeutet?
Also ich glaube, ganz zentral zu klären ist das simple, aber irgendwie auch gar nicht simple Wort Geschlecht. Denn ich habe ja gerade eben gesagt, die Cisgender-Heteronormativität sagt, es gibt die Dualität zwischen Männern und Frauen, Geschlecht, es ist gleichbedeutend mit Genitalien, mit Geschlechtschromosomen, es ist binär etc. Und ich habe gesagt, ja, das ist offensichtlich falsch. Ich habe aber noch nicht so wirklich gesagt, ja, was ist Geschlecht denn eigentlich? Wo genau liegt diese Ideologie falsch? Und ich erkläre gerne mal das queere Verständnis von Geschlecht und die queere Definition von Geschlecht. Vorweg ist es extrem, extrem wichtig, dass man dort sprachlich präzise ist. Also das ist wirklich ein Thema von sprachlicher Präzision. Ich würde sagen, 90% der Verwirrungen, die Menschen haben, lösen sich auf, wenn man mal sprachlich ganz präzise bleibt. Und zwar, ich würde sagen, dass das Grundphänomen, das wir erstmal alle beobachten können, das wir feststellen können, praktisch phänomenologisch, ist, es gibt offenbar eine sehr, sehr starke Korrelation zwischen folgenden vier Eigenschaften. Zwischen dem 46XY-Karyotyp, das ist ein fancy Wort dafür, dass ich sage, ich habe als sogenannte Geschlechtschromosomen einmal in X und einmal in Y-Chromosomen. Das ist mein 46-Karyotyp. Und Menschen, die dort XY haben, haben eben den 46XY-Karyotypen. Diese Eigenschaft, der Besitz eines Penis, das männliche Geschlecht und die romantische Vorliebe für Frauen. Das sind vier Eigenschaften, die stark miteinander korrelieren. Wenn du eins davon hast, ist es wahrscheinlich, dass du auch was von den anderen dreien hast. So. Das ist phänomenologisch. Wenn wir uns einfach alle Menschen angucken und wir gucken uns an diese vier Eigenschaften, dann werden diese vier Eigenschaften oft zusammen auftreten. Die Cisgender-Heteronormativität macht daraus, das ist alles das Gleiche. Ja, wenn du XY als Chromosom hast, bist du ein Mann, dann hast du einen Penis und dann hast du eine Vorliebe für Frauen. Oder wenn du irgendwas davon hast, ne, das ist alles das Gleiche in der Cisgender-Heteronormativität. Und das ist verführerisch, weil diese vier Dinge eben so korreliert sind, so stark, weil sie oft zusammen auftreten. Deswegen ist es ein naheliegender Fehlschluss zu sagen, es ist alles das Gleiche. Das Problem ist, es stimmt offensichtlich nicht. Und die Queerness oder die Queer-Theorie behebt diesen Fehler jetzt und erklärt, wie Geschlecht und Anziehung eigentlich funktionieren. Und wie sie eigentlich funktionieren, ist eben viel komplizierter, als zu sagen, diese vier Dinge sind alle gleich. Und wie sie eigentlich funktionieren, dafür muss man erstmal verstehen, dass wenn zwei Größen stark korreliert sind, ist es häufig schwer zu sagen, was die eigentliche Ursache ist. Und die Wahrheit ist, dass das Geschlecht nichts zu tun hat mit dem, was zwischen den Beinen ist, sondern das Geschlecht, das sitzt im Kopf. Der Sitz des Geschlechts ist das Gehirn. Und das Geschlecht sitzt auch nicht nur auf dem Chromosomenpaar, das wir Geschlechtschromosomen nennen, also auf dem Chromosomenpaar Nummer 23, sondern das Geschlecht, das ist kodiert auf allen 23 Chromosomenpaaren. Auf jedem Chromosom, den ein Mensch hat, ist ein Teil des Geschlechts dieses Menschen kodiert, weil das Geschlecht eines Menschen ein Teil seiner Persönlichkeit ist und nichts zu tun hat mit den Genitalien erst einmal. Also Geschlecht ist eine Sammlung von Facetten der Persönlichkeit, beziehungsweise die Art und Weise, wie die Gesellschaft sie kategorisiert. Jeder Mensch auf der Welt hat ein anderes Geschlecht. Ja, es gibt unendlich viele verschiedene Geschlechter. Es ist ein Spektrum. Geschlecht wird durch Handlungen erzeugt und das Geburtsgeschlecht, also das Geschlecht, was wir bei der Geburt sozusagen, was im Geburtspass steht, das wird nicht festgestellt wie eine wissenschaftliche Messung, sondern das wird zugewiesen. Und das wird häufig, manchmal, falsch zugewiesen. Es gibt so ein bisschen diese Misskonzeption oder dieses Missverständnis. Es gibt irgendwie das biologische Geschlecht und das soziale Geschlecht. Ja, im Englischen nennt man das Gender für das soziale Geschlecht und Sex für das biologische Geschlecht. Und das ist ein Missverständnis, das ist falsch. Es gibt diese Unterscheidung in soziales und biologisches Geschlecht so nicht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es gibt kein biologisches Geschlecht. Oder es gibt kein soziales Geschlecht, je nachdem. Es gibt auf jeden Fall nicht diese Unterscheidung so. Sondern eine Transfrau beispielsweise ist biologisch eine Frau. Ja, biologisch ist nicht das, was die Genitalien sind. Auch das Gehirn ist biologisch. Auch die Identität ist Biologie. Auch die Identität sitzt im Gehirn. Das ist Biologie. Das ist nichts Abstraktes oder Soziales, sondern eine Transfrau ist eine Frau, weil in ihrem Gehirn das so veranlagt ist und das ist angeboren. Ja, also es gibt nicht dieses, das ist biologisch und das ist sozial. So, sondern es gibt, ja, ein Mensch hat kein soziales und biologisches Geschlecht und eine Transfrau ist biologisch zum Beispiel eine Frau, ein Transmann ist biologisch auch ein Mann und eine nicht-binäre Person ist biologisch nichts von beiden. Das wird eben häufig gleichgesetzt, dass man biologisches Geschlecht gleichsetzt mit was für eine Genitalien hat diese Person und aus den diese Genitalien verknüpft man mit einem bestimmten Geschlecht. Sagt man ja, wenn man einen Penis hat, ist man ein Mann. Aber das ist Willkür. Ja? Dass man einen Penis hat, hat nichts zu tun mit den Dingen, die es bedeutet, ein Mann zu sein. Also mit den Dingen, die mit Männlichkeit verknüpft sind, mit den sozialen Ideen von Männlichkeit. Die haben nichts damit zu tun, was für Genitalien man hat. Genauso, ja, genauso valide wäre es zu sagen, wir unterteilen Menschen anhand ihrer Augenfarbe. Es gibt, keine Ahnung, 5 Geschlechter. Es sind einmal die mit grünen Augen und die mit blauen Augen und die mit braunen Augen etc. Und die mit braunen Augen sind so und so, weil wir ihnen ihr ganzes Leben lang in der Kindheit sagen, sie haben so und so zu sein und die mit blauen Augen sind so und so. Das ist genau dieselbe Art und Weise, naja, zu sagen.
Ja, genau dasselbe doch, kannst du ja nicht sagen, weil es ja historisch bedingt halt mal so ist, dass es gewisse evolutionäre Schritte nur gab durch das Zusammenkommen von Mann und Frau.
Nein, nicht durch das Zusammenkommen von Mann und Frau.
Doch.
Nein, nein.
Naja, wenn ich über Fortpflanzung spreche.
Das hat eben nichts mit Männern und Frauen zu tun. Zwei Frauen können sich fortpflanzen, wenn eine davon beispielsweise eine Transfrau ist. Es hat nichts damit zu tun, dass es Frauen sind.
Okay.
Sondern das hat etwas mit den Genitalien zu tun. So. Und das ist eben gerade das Ding. Man muss zwischen diesen ganz vielen verschiedenen Dingen, was ist eigentlich das Geschlecht und was für Genitalien hat die Person, wie kann sie sich fortpflanzen, das sind verschiedene Dinge und wir verknüpfen sie willkürlich. Dass wir sie verknüpfen, hat historischen Hintergrund, da gebe ich dir recht. Das ist aus der Geschichte der Menschheit gewachsen, aber es hätte genauso gut anders kommen können. Es ist nichts Natürliches. So.
Habe versucht, den Unterschied herauszuarbeiten zwischen den Grünäugigen und den Blauäugigen.
Ja, ich würde sagen, man kann sich einen Grund dafür überlegen. Es gibt Konstellationen
von Grünäugigen, die nicht in der Lage wären, sich fortzupflanzen.
Nein. Aber ich würde sagen, man kann sich einen Grund dafür überlegen, warum es die Genitalien geworden sind, die wir fälschlicherweise mit dem Geschlecht verknüpfen und nicht die Augenfarbe zum Beispiel. Dafür gibt es historische Gründe. Aber beides wäre gleich akkurat, ja. Beides wäre gleich valide, gleichzusetzen sozusagen mit dem tatsächlichen Geschlecht, also mit der Geschlechtsidentität. Die Korrelation ist bei den Genitalien größer. Die Korrelation zwischen dem Besitz eines Penis und dem männlichen Geschlecht ist größer als die Korrelation zwischen irgendeiner Augenfarbe und dem männlichen Geschlecht. Deswegen verwundert es mich nicht, dass es die Genitalien sind und nicht die Augenfarbe, die wir mit dem Geschlecht verknüpfen. Aber beides ist gleich falsch.
Kannst du denn vielleicht eine Situation mal beschreiben, wo du das Gefühl oder wo du einfach in der Gesellschaft dort auch auf Unverständnis oder auch sogar in Konfliktsituationen geraten bist? Entweder selbst oder auch aus der Beobachterposition heraus?
Klar, andauernd. Also ist das die Abwehrhaltung der Gesellschaft, wenn man dieses System der Cisgender-Heteronormativität stört oder widerlegt, du merkst es überall. Geh einmal mit einem Outfit heraus, das in irgendeiner Form, ne, das eben zeigt, dass diese vier Dinge nicht das gleiche sind. Dass der Besitz eines Penis beispielsweise nicht identisch ist mit dem männlichen Geschlecht und mit dem, was mit der menschlichen Geschlechtsidentität und mit dem, was Menschen damit verbinden. Und du wirst, also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja, du wirst sofort im besten Fall schiefe Blicke ernten, Kommentare, ja, in der Straßenbahn, immer, jederzeit. Und ich glaube, Menschen, die das, also vielleicht cis-hetero-Menschen unterschätzen das, glaube ich, wie, also ich, wie gesagt, ich kann dir sagen, zeige dich irgendwie in der Öffentlichkeit als queer, gehe raus und du wirst es erleben, sofort, bin ich mir ganz sicher. Wie gesagt, manchmal eben durch Kommentare, durch Blicke, durch Angriffe teilweise. Oft ist es ja auch nicht so 100% sicher, wodurch das tatsächlich dann passiert. Also, keine Ahnung, war der, war jetzt ein Angriff, ein bestimmter Angriff auf mich, hatte der auch etwas zu tun oder hat es dort auch eine Rolle gespielt, dass ich nicht in das Männlichkeitsideal der jeweiligen Person gepasst habe? Eventuell, man weiß es nicht so 100% manchmal. Oder ja, man kann aber auch noch viel subtiler gehen. Also ich habe mich schon, als ich, also oder anders, ich weiß noch, wir haben eine Radio-Rebell-Episode aufgenommen, einer der allerersten Radio-Rebell-Episoden, da müsste es so 12 gewesen sein oder so, zum Thema Liebe. Und ich hatte auf die Folge nicht so richtig Bock damals, das weiß ich noch, und habe mich recht schlecht vorbereitet und habe dann so ein paar Dinge gesagt, ohne dass ich viel darüber nachgedacht habe. Ja, das Thema war, ich habe da nie drüber nachgedacht und trotzdem habe ich davon gesprochen, dass ich irgendwann mal eine Frau haben werde. Ohne dass ich darüber nachgedacht habe. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, will ich das eigentlich, sondern es war so, es ist halt wahrscheinlich einfach so, weil das ist ja irgendwie bei allen so. Also habe ich dann Eigenschaften von einer künftigen Frau aufgezählt. Das war ja,
glaube ich, sogar konkret runtergebrochen, auch weil du, also wenn ich nicht total schief liege, ja, fand ich ja das beeindruckend, dass es dir ja auch darum ging, dass du damals auch Kinder haben wolltest.
Ja.
Und eigentlich auch konkret, wenn ich, also ich müsste mal raussuchen, ja, ob es die Folge war oder ob es war auf jeden Fall in einer Podcast-Folge, wo du ganz souverän erklärt hast, dass es ja auch sehr, sehr wichtig wäre, dass du deine Gene weitergibst.
Ja.
Ich weiß jetzt nur nicht, ob das die Folge auch war.
Ja, es ist ein bisschen chauvinistischer Standpunkt aus der
ja,
Blick mit dem ja, Gene weitergeben. Also mit dem hinter dem Gene weitergeben stehe ich so nicht mehr. Hinter der Idee, dass es Dinge für sich hat, Kinder zu haben, das sehe ich heute noch genauso. Ist ein anderes Thema, würde ich sagen. Aber du hast schon recht.
Du könntest vielleicht im Zuge des US-Remakes ja, Jeans-Werbung in den USA machen oder so.
Wieso denn Jeans? Oh mein Gott, nein. Okay, das hat ein bisschen gedauert, aber ja. Nee.
Ich war gerade ganz überrascht, dass es jetzt nicht sofort geklickt hat bei dir. Ja.
Keine Jeans-Werbung in den USA mit meinen tollen Genen, die ich weiterzugeben habe. Nein, das machen wir nicht. Aber du hast, also richtig, in dieser Radio-Rebell-Folge. Aber
du hast schon die Jeans-Werbung mitbekommen.
Ja, natürlich.
Ach so, okay. Ja, manchmal spricht man mit dir auch, ich weiß nicht, wenn man das muss man vielleicht erklären oder so, aber es gibt manchmal Situationen, da spricht Mami mit dir über irgendeine Prominente und es ist wirklich jemand, den eigentlich, wo man ganz normal davon
ja, ich kannte die vorher auch nicht. Ich
den
kannte
sie kennt erst. Dann jeder. Ja. Und bei dir ist es sehr, sehr häufig, dass es wirklich ganze Themenfelder gibt. Du hast das schon mal beschrieben, dass du bei Wer wird Millionär vermutlich eher bei der 200-Euro-Frage oder der 300-Euro-Frage scheiterst, als bei der 16.000, 32.000 und so weiter. Ja.
Nee, ich kannte die Frau auch vorher nicht, aber die Jeans-Geschichte ist mir tatsächlich aufgefallen, ja.
Gut, Entschuldigung.
Und genau, eben in dieser Radio-Rebell-Episode, wie du richtig sagst, ich spreche darüber, dass ich irgendwann mal Kinder haben werde oder Kinder haben möchte. Das ist ein Gedanke, den ich immer noch verstehen kann. Das mit den Genen, naja. Aber ich spreche eben auch über die Eigenschaften einer künftigen Frau, die ich irgendwann mal haben werde. Ohne, dass ich so wirklich, das ist ganz untypisch für mich, da merkt man, wie mächtig diese scheiße Ideologie ist, dass sie selbst mich gekriegt hat. Und ich meine gar nicht Gehirnwäsche im Sinne von sarkastisch, sondern das ist wirklich eine Gehirnwäsche,
ja,
die Menschen.
Also wir leben ja nun auch alles andere als das Thread-Wife oder Thread-Family-Leben, würde ich mal
eben
so sagen.
Ne? Und trotzdem ist diese Ideologie so unfassbar mächtig, dass selbst ich, jemand, der sehr sich dessen bewusst ist, der eigentlich denken würde, ich bin absolut Herr über das, was in meinem Kopf passiert und in meinem Gehirn. Ich bin völlig frei von sowas. Und nichtsdestotrotz habe auch ich dort davon gesprochen, dass ich irgendwann meine Frau haben werde, ohne zu wissen, ja, warum eigentlich? Und will ich das wirklich? Und so, also das ist wirklich, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie mächtig diese Ideologie eigentlich ist und wie sie im Alltag uns allen begegnet. Schon als extrem kleine Kinder, ja, schon im Kindergarten, vielleicht sogar schon noch früher. Also es ist eine, das ist wieder so ein bisschen lustig, weil es mal wieder, das ist irgendwie so eine Tendenz, die sich häufig zeigt, weil die Rechten mal wieder, oder ja, gar nicht nur die Rechten, sondern insgesamt, das, was Menschen den Linken vorwerfen, passiert eigentlich längst von der anderen Seite. Und das ist dort genauso. Häufig hört man ja im Sinne von bei queerer Repräsentation oder bei Drag-Shows etc. hört man was von Indoktrination von Kindern. Und häufig wird dieses Fass aufgemacht, dass man Queerfeindlichkeit mit Kinderschutz kombiniert. Das ist ja ein ganz alter Hut. Das gab es beim Antisemitismus auch schon, dass man Antisemitismus mit Pädophilie verknüpft hat praktisch und dann gesagt hat, man schützt die Kinder. Das ist also, ne, ist ein ganz alter Hut, wenn du eine Menschengruppe zerstören willst, dann sagst du, diese Menschengruppe gefährdet die Kinder und wir schützen die Kinder. So, das ist alt und das passiert mit queeren Menschen genauso. Aber da hört man eben dieses, ja, Kinder werden indoktriniert. Ja, Kinder werden indoktriniert von der Cisgender-Heteronormativität.
Ich muss als kleinen Zwischeneinwurf vielleicht sagen, dass ich Samuel doch recht dankbar bin, weil also für die, dass er das mit als Thema zur Auswahl gestellt hat. Denn es war, als ich es gelesen habe, war es dann erstmal etwas, wo ich gesagt habe, okay, da müsste ich mich jetzt auch nicht so riesig vorbereiten. Nicht, weil ich so viel darüber weiß, aber weil ich ja wusste, dass du sehr viel darüber weißt und dass es ein sehr, sehr schönes Thema ist, um sich gegebenenfalls das ein oder andere auch nochmal erklären zu lassen. Aber im Großen und Ganzen war mir einiges ja auch eine Begrifflichkeit. Also ich hätte jetzt zum Beispiel bei LGBTQIA+ vielleicht nicht sofort alle Buchstaben hinbekommen oder irgendwie sowas. Aber ich habe ein Bewusstsein für die Vielfalt gewonnen in den letzten Jahren, sagen wir es mal so. Und nichtsdestotrotz ist es jetzt dann nochmal etwas, das so mit diesem Blickwinkel und auch bei dieser Frage, als ich dich vorhin fragen wollte, also während der Formulierung noch der Frage, ob dir in der Gesellschaft da schon mal sowas wie alles außerhalb der Akzeptanz widerfahren ist, war ich kurz am Nachdenken, wie häufig das wohl vorgekommen ist und wie du dann aus der Pistole schoss und sagst, das ist jedes oder tagtäglich eigentlich der Fall. Das war mir so in der Intensität nicht bewusst, weil es ja parallel noch, und das macht es ja noch ein bisschen kniffliger, zusätzlich noch die Ebene gibt, dass du ja auch innerfamiliär dort gegebenenfalls nochmal mit Schwierigkeiten zu kämpfen hast. Also da nochmal so eine Ebene dazukommt insgesamt. Ja. Von daher bin ich ja Samuel schon sehr dankbar und deswegen würde ich sagen, stoßen wir auf ihn an, wie er es sich verdient hat in seiner Folge. Lieber Samuel, vielen, vielen Dank für die vielfältige Folgenauswahl und ja, auf dich. Aber dann lass uns trotzdem auch versuchen, vielleicht dort bei der Thematik noch kurz so ein bisschen zu bleiben. Was sind denn so die klassischen Vorurteile, mit denen du vielleicht auch, entweder du persönlich oder vielleicht auch, wenn du Bekanntschaften, Freunde, Freundinnen aus der queeren Community, wo du drüber sprechen darfst oder so, das kann ja auch anonymisiert sein gegebenenfalls. Was sind denn da so die klassischen Vorurteile?
Also speziell bezogen auf Asexualität würde ich sagen, sind es wieder sehr spezifische Dinge, die wahrscheinlich vor allem bei Asexualität zutreffen, dass einem sehr schnell die Menschlichkeit abgesprochen wird, weil sexuelle Anziehung, romantische Anziehung als wie wieder diese Ideologie sagt, gilt als etwas Biologisches, als etwas Angeborenes, ja, Männer und Frauen von Natur aus verschieden und ergänzen einander, also müssen sie sich zueinander hingezogen fühlen. Wenn das nicht so ist, dann stimmt dort etwas nicht so. Und dann wird häufig gesprochen von Prüderie oder von irgendeiner, keine Ahnung, Funktionsstörung, Hormonstörung etc. Das sind häufig Vorurteile, die dann dort kommen. Oder auch einfach Entmenschlichung im Sinne von Vergleiche mit Robotern, Computern etc. Ganz, ganz, ganz häufig, dass die Erzählung oder auch die auch aus der Verwandtschaft teilweise, dass jetzt sind wir wieder bei den Genen, aber das Verschwenden praktisch von Genen oder nach dem Motto, ja, du verschwendest praktisch die Gene deiner Familie oder du schuldest praktisch eigentlich der Familie dort mehr oder weniger etwas und diesen Erwartungen wird man damit nicht gerecht. Das ist vielleicht etwas, womit auch, was auch lesbische oder schwule Menschen oder pan-bisexuelle Menschen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen nachempfinden können. Einige sicherlich. Das ist ein sehr häufiger, also dass Menschen eigentlich glauben, sie hätten einen Anspruch auf, keine Ahnung, mein Genom. Also sehr weird, aber so ist das. Das ist ein Vorurteil und ansonsten ist es natürlich immer so, dass die Menschen bilden die Vorurteile anhand dessen, wie sie dich lesen, also anhand des Geschlechtes, dass sie dir zuweisen in alltäglichen Situationen. Das ist ja nochmal etwas anderes. Geschlecht ist nichts, was sich einfach feststellen lässt. Nicht durch einen Blick, nicht mal durch eine medizinische Untersuchung so einfach. Aber nichtsdestotrotz passiert diese Zuweisung ständig im Alltag. Menschen weisen dir die ganze Zeit ein Geschlecht zu. Und bei den meisten Cis, also vielleicht kurz nochmal ganz schnelle Definitions Begriffserklärung. Cis bedeutet, dass das dir bei der Geburt zugewiesene Geschlecht mit deinem tatsächlichen Geschlecht übereinstimmt. Trans bedeutet, dass das dir bei der Geburt zugewiesene Geschlecht nicht mit deinem tatsächlichen Geschlecht übereinstimmt. Und bei Cis-Menschen ist es so, dass sie in der Regel auch das Geschlecht, das ihnen andere Menschen, die mit dir interagieren, im Alltag intuitiv zuweisen, dass das übereinstimmt mit deinem echten Geschlecht. Bei Trans-Menschen ist das unterschiedlich. Ja, manche passen, sagt man dann. Also manchen wird tatsächlich das Geschlecht zugewiesen, das sie auch haben. Manche geben sich auch Mühe, das zu erreichen. Andere scheißen völlig darauf, sagen, das ist mir egal und müssen halt häufig mit den Konsequenzen dann leben, die es hat, wenn man dort falsch gelesen wird, sozusagen. Aber auch ich merke, dass Menschen sehr aggressiv reagieren, wenn sie dir kein eindeutiges Geschlecht zuweisen können, weil sie dadurch merken, dass sie falsch liegen. Ja? Der die Cisgender-Heteronormativität sagt ja, das Geschlecht des Menschen ist eindeutig und eine Formulierung, die man dort auch häufig hört, ist, man sieht es ihnen immer an oder man kann es immer sagen. Und man merkt, wie wütend die Menschen werden, wenn sie es selber offensichtlich nicht sagen können, wenn sie sich nicht sicher sind. Das merke ich im Alltag beispielsweise, ich habe viele verschiedene Kleidungsstile, die ich gerne mal ausprobiere, auch anlassbezogen und tagesformabhängig, die für mich überhaupt nichts mit Geschlecht zu tun haben. Ich kann mit Geschlecht persönlich ehrlich gesagt wenig anfangen, sondern die ich einfach aus verschiedenen Gründen mag. Und ich merke da eben, dass wenn bestimmte Dinge nicht übereinstimmen, wenn Dinge unterschiedlich sind, die nach dieser Ideologie gleich sein müssten, wenn Menschen sehen, ich habe zum Beispiel, ich habe keine Brüste, aber ich trage eigentlich etwas, oder ich habe insgesamt ein Outfit, mit dem man mich, mit dem man mir das weibliche Geschlecht zuordnen müsste, dann werden Menschen verwirrt, irritiert, teilweise aggressiv oder feindselig. Das sind dann Vorurteile. Also Vorurteile in dem Sinne, dass wenn Menschen irgendetwas sehen, woran sie sagen, daran mache ich dein Geschlecht fest und dann stimmen die anderen, dann entwickeln sie direkt Erwartungen, wie andere Dinge zu sein haben, wie du dich zu verhalten hast. Und wenn das dann aber nicht passt, dann merken sie, okay, ihr Modell, also ich will ihnen vielleicht gar nicht böshaft vorwerfen, ihre Ideologie, sondern sie machen vielleicht, sie haben in ihrem Kopf ein vereinfachendes Modell, was in 95% aller Fälle stimmt. Und wenn sie dann merken, oh, ihr Modell scheitert hier, es kommt an seine Grenzen, es ist falsch, dann gibt es eben viele Menschen, die dann aggressiv reagieren.
Gibt es denn, wenn wir es mal von der positiven Seite aufziehen, jetzt hört ein Boomer-Dad wie ich, der hört jetzt mit, ne? Und der hatte vorher jetzt auch so gar keine Ahnung. dann hat er zwar ein bisschen mehr Ahnung, aber der weiß ja trotzdem nicht gegebenenfalls, wie kann ich mich im Alltag vielleicht solidarischer verhalten? Ja. Hast du da irgendwie so ein paar Tipps oder so?
Ja, also worüber, glaube ich, man sich grundsätzlich immer freut, ist CSDs beispielsweise unterstützen, protestieren, gerade in kleineren Städten, Ostdeutschland auch. Es ist eben häufig so, dass diese von sehr, sehr gut und professionell organisierten Neonazis, die dann einschüchtern und teilweise hunderte Leute auf die Straße bringen, dann eben eingeschüchtert werden. Wenn man dort Zeit und die Kapazitäten und die Sicherheit hat, dorthin zu gehen und praktisch durch die Anwesenheit die Menschen zu beschützen und sich solidarisch zu zeigen, das ist extrem, extrem hilfreich natürlich. Das wäre eine der Dinge, die man als Ally auf jeden Fall immer tun kann. Ansonsten ist es schon eine große Hilfe, im Alltag natürlich zu widersprechen. Ich glaube, die allermeisten Menschen haben Queerfeindlichkeit schon einmal erlebt. Auch dann zu widersprechen, wenn keine queeren Menschen im Raum sind. Ja, wenn einfach diese Ideologie, diese Cisgender-Heteronormativität ausgetauscht wird zwischen Menschen, dort einzuschreiten und sie zu widerlegen. Dafür braucht man natürlich ein bestimmtes Wissen. Das heißt, man muss sich erst einmal informieren, man muss sich bilden. Und das würde ich sagen, sollte man auch. Ich würde sagen, ein bestimmtes Wissen zur queeren Community gehört zum allgemeinen Wissen, das jeder Mensch haben sollte, um dort auch dann widersprechen zu können. Ja? Sprachlich präzise sein, da geht es nicht darum, perfekt zu sein. Ja, ich sage ja selber, diese Ideologie war und ist sicher bestimmt auch in meinem Kopf noch drin. Und es geht, wie gesagt, nicht darum, dass man perfekt sein muss sprachlich. Ja, es kann immer mal passieren, dass man sprachlich unpräzise ist, dass man von Frauen spricht, wenn man doch aber eigentlich gerade nur Menschen meinen, die Kinder gebären können, was ja auch bestimmte Transmänner sein können, was bestimmte Cis-Frauen oder auch Transfrauen vielleicht nicht können. Ja, also sprachliche Unpräzisitäten, es geht nicht darum, dass man dort perfekt ist, aber darum, dass man sich dessen bewusst ist, dass diese Dinge eigentlich unpräzise sind, ja. Das
hast du gerade gesagt, sprachliche Unpräzisitäten?
Unpräzisitäten, stimmt das nicht? Ist das kein Wort?
Ich glaube, du hast gesagt.
Präzision, ne?
Ja, na, ich
Unpräzision
glaube,
wäre richtig.
Also ja. Man hat halt kurz gemerkt, du kamst ins Stocken, du warst ja nicht sicher. Und ich glaube, du hast dann tatsächlich.
Ich habe Präzisitäten gesagt, ich glaube Präzision.
Achso, ich habe Präzitäten verstanden, nee. Wo ich gedacht habe, okay, das stimmt definitiv nicht. Ja.
Also sprachliche
Unpräzision. Aber es weiß ja jeder, was gemeint ist. Ja.
Unpräzision. sich also dessen bewusst machen, dass das Geschlecht, das wir alle intuitiv den Menschen, mit denen wir im Alltag interagieren, zuweisen, dass das nicht übereinstimmen muss mit dem tatsächlichen Geschlecht. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man haben sollte. Und auf Korrekturen des eigenen Weltbildes nicht mit Aggressivität reagieren, sondern mit Dankbarkeit vielleicht etwas Neues dazulernen zu können. Das wäre, glaube ich, sehr gut. Und ansonsten, ich will nicht zu viel über Queerfeindlichkeit reden, weil das Thema ist immer so viel mehr als praktisch der Hass, der von der anderen Seite kommt. Aber es ist einfach Fakt, dass Queerfeindlichkeit wirklich eine Seuche ist, die um sich greift in den letzten Jahren, die massiv schlimmer geworden ist. Das zeigen die alle Statistiken. Und ich habe mal ein paar Aussagen rausgesucht aus dem Jahr 2025 tatsächlich, also aus dem Vielfaltsbarometer der Robert-Bosch-Stiftung 2025. Und da die haben bestimmte Aussagen praktisch formuliert und dann die Zustimmung der Bevölkerung gemessen. Und der Aussage zum Beispiel, Transmenschen sollten unter sich bleiben, stimmen 21% der Deutschen zu. Der Aussage, Homosexuelle und eigene Kinder, das passt nicht zusammen, stimmen 25% zu. Die Aussage, das Geschlecht zu ändern, ist wieder der Natur, stimmen 35% der Menschen zu. 37% der Menschen haben laut der Leipziger Autoritarismusstudie ein geschlossen transfeindliches Weltbild. Ja, das ist eine extrem gefährliche Zahl. Also, um es mal ganz hart zu sagen, es gab schon Pogrome und Massenmorde an Gruppen, die weniger gehasst wurden, prozentual in der Gesellschaft. Also es ist ein roter Alarm, ist diese Zahl. Das ist nicht der Anfang, sondern das ist schon ein gutes Stück weiter als der Anfang. Weltweit lebt ein großer Teil der queeren Community in Tyranneien Ja, ob die islamistisch geprägt sind, Iran, Afghanistan, Saudi-Arabien oder christlich-fundamentalistisch, Russland, USA, Ungarn, und sich gegen diesen wieder aufkeimenden Faschismus zu stellen, ja, im Alltag zu widersprechen, zu protestieren, auf Demonstrationen zu gehen, wie gesagt, auch dann zu widersprechen, wenn wir nicht im Raum sind, das ist auch Kampf gegen Queerfeindlichkeit, das ist auch, wie man eine oder ein guter Ally ist. Und sich dem Ernst der Lage einmal bewusst sein, und das sage nicht nur ich, sondern viele WissenschaftlerInnen sind zum Schluss gekommen, dass das, was zum Beispiel gerade in den USA in Bezug auf Transmenschen passiert, dass das die Vorbereitung eines Genozids ist oder dass das genozidale Äußerungen und Gedanken sind. Also dort sprechen Menschen davon, ich habe auch da einige, ich würde mal gar nicht sagen Zitate, sondern einige Belege für künftige Gerichtsverhandlungen. Das sind dann Aussagen wie beispielsweise, ich zitiere das jetzt mal, "There can be no middle way in dealing with transgenderism. It is all or nothing. For the good of society and especially for the good of the poor people who have fallen victim to this confusion, transgenderism must be eradicated from public life entirely." Oder ich übersetze das mal, es kann keinen Mittelweg darin geben, wie mit der Trans-Ideologie verfahren wird. Für das Wohl der Gesellschaft und besonders für das Wohl der armen Menschen, die Opfer dieser Verwirrung wurden, muss die Trans-Ideologie vom öffentlichen Leben vollständig ausgelöscht werden. Oder das ähnliche Aussage im Zusammenhang mit dem Mord an Charlie Kirk, wo auch sofort nach dem Mord die Verbindung zu Transmenschen gezogen wurde. "We are not gonna rest until every child is protected, until trans ideology is entirely erased from the earth. Also wir werden nicht ruhen, bevor jedes Kind beschützt ist, bevor die Trans-Ideologie vollständig vom Angesicht der Erde rausradiert ist. Und das sind Aufrufe zum Genozid. Also das ist nach internationalem Recht strafbar, was diese Männer in den USA dort sagen. Und auch dort sieht man all diese Motive, von denen ich gesprochen habe. Man sieht dieses Kinderschutzding. Man sieht, dass die Existenz von Transmenschen als Ideologie bezeichnet wird. Transgenderism, also man hängt das Ism daran, wie an Socialism, Communism, Fascism etc., als wäre das eine politische Ideologie. Es ist aber eigentlich nur die Existenz von Menschen. Umgekehrt, das, also die Ideologie ist die Heteronormativität. Das ist die Ideologie. Das andere sind einfach nur Menschen, die existieren. Und in den USA ist es dieses Transgenderism. In Deutschland ist es NEOS etc., die dasselbe machen. Sie sprechen, also das deutsche Äquivalent zu Transgenderism ist Transideologie. Transideologie ist so ein rechtes, kein rechter Kampfbegriff, den NEOS zum Beispiel häufig verwendet. Und da erkennt man eigentlich schon alle wirklich, da erkennt man, wo die Reise hingeht. Und ähnlich schlimm ist es ja in der UK. Es gibt auf der einen Seite diese klassisch, ich sag mal, ja, diese Nazis, die natürlich transfeindlich sind. Es gibt dann, also gegen die man sich als Ally stellen muss, es gibt dann noch die sogenannten, und ich betone die sogenannten TERFs. TERF ist auch eine Abkürzung, das steht für Trans Excluding Radical Feminism, also Transmenschen ausschließender Radikalfeminismus. Was eine sehr schlechte Abkürzung ist, weil das nichts mit Feminismus zu tun hat. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt von der ersten Gruppe trennen muss, weil die meisten TERFs, die ich kenne, sind eigentlich ganz klassische Nazis. Aber nichtsdestotrotz ist dort nochmal irgendwie eine Subgruppe entstanden, die sich als Feministinnen bezeichnet. Ich habe mal die alternative Bezeichnung FARTs gehört. Feminism Appropriating Radical Transphobes. Also sich Feminismus anmaßende radikale Transfeinde, das finde ich die deutlich bessere Abkürzung eigentlich, mit der nebenberuflichen Harry Potter Autorin als ihr Gesicht sicherlich, als das Gesicht dieser Bewegung. Und diese Bewegung hat im UK einen Fall vor dem obersten Gerichtshof bestritten und tragischerweise gewonnen. Das dazu geführt hat, dass der oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs Transfrauen die Frauenrechte abgesprochen hat. und ein Forschungsinstitut, welches sich eigentlich mit Genozidforschung beschäftigt, hat zu diesem Urteil gesagt: If the guidance does become law, it would make transition impossible in the UK. Life as a transition person would be unbearable. All of the actions described above fit neatly into the ninth pattern of genocide. Ja, und die neunte Stufe des Genozids bezeichnet in der Genozidforschung die letzte Stufe vor der Leugnung, die Vernichtung. Also GenozidforscherInnen sagen, dass das, was die TERFs machen, das ist eine genozidale Ideologie, weil sie Menschen, Transmenschen davon hindert, ihre Transition, also ihre die Transmenschen, die eine solche durch Transition, also eine solche Operation in Anspruch nehmen wollen, werden daran gehindert und das Leben als Transition Person wird praktisch unmöglich. Es wird unmöglich zu leben als die Person, die man ist, was dann eben dazu führt, dass diese Gruppe eben aus dem öffentlichen Leben verschwindet, dass die Suizidzahlen extrem steigen etc. Also das ist Vernichtung. Zu diesem Schluss kommen eben WissenschaftlerInnen, die sich beruflich damit beschäftigen.
Mal völlig unabhängig von dieser massiven psychischen Dauerbelastung, ja. So, ne, der man da ausgesetzt ist dann. Und das nicht wegen, und das einfach nur, weil man sein möchte, wie man ist.
Richtig.
Weißt du?
Man hat
also das keine ist ja, Wahl. Das ist ja so die, genau, das meine ich ja. Es ist jetzt nicht, hey, ich bin der Meinung, dass ich mit der weißen Hautfarbe allen anderen überlegen bin und das, sondern es ist wirklich krass.
So, und die als praktisch straight Ally, sage ich mal, oder als cis Ally, die sich diesem Ernst der Lage bewusst zu sein. Ich glaube, viele Menschen wissen, ja, es gibt Transfeindlichkeit, es gibt Queerfeindlichkeit. Ich glaube, die wenigsten Menschen sind sich bewusst, dass es in vielen westlichen Gesellschaften nach wissenschaftlichen Konsens mittlerweile genozidale Ausmaße erreicht hat oder zumindest dass sich Anzeichen der Vorbereitung eines Massenmordes oder einer Vernichtung dieser Menschen verdichten, das ist doch den wenigsten Menschen klar. Und sich diesem Ernst der Lage bewusst zu sein und angemessen zu reagieren, indem man sich dazu weiterbildet, auch mal selbstständig weiterbildet, es gibt genug Quellen dazu, die man lesen kann, und dann eben für sich die Schlüsse daraus zieht, ne, im Alltag, in der Interaktion mit Menschen, aber auch im politischen Engagement, im Aktivismus, im Protest, in den Demonstrationen, auf die man geht. Ich glaube, das ist das Wichtige.
Jason, aber es ist doch auch so, und jetzt wollte ich dich wieder drum bitten, mich zu korrigieren, wenn ich was Falsches sage, als ob man dich dazu bitten müsste. Ne? Das ist immer so ein bisschen spooky. Wenn ich jetzt dann doch nochmal, also ich bin nicht Typ Team, früher war alles besser, ja. Dies, das, Ananas und so, ne? Aber ich muss ja anerkennen, dass diese Gesellschaft sich dann schon auch irgendwie insgesamt entwickelt hat in den letzten 30, 35, ja. Vielleicht auch 40 Jahren. Ich bin ja nun doch schon auch etwas älter. Und wenn ich das jetzt mal versuche, so mir ins Gedächtnis zu rufen, dann ja, dann war schwul, lesbisch, war tatsächlich eher etwas, wo ich eher den Bezug zu hatte, dass es in der Schule ich als Schimpfwort quasi gehört habe. Und wenn man dann jetzt doch so in die jüngere Vergangenheit geht, dann ist es sicherlich immer noch, dass dort ein wahnsinnig hoher Druck herrscht, ja. Wahnsinnig viel Hass gesät wird. Gleichzeitig aber ja auch Selbstbestimmungsgesetz etc. Ja. Schon auch gesetzlich so ein bisschen ein Rahmen geschaffen wird. Ich will nicht sagen, der dem gerecht wird. Dieses Urteil möchte ich mir nicht anmaßen. Aber kannst du das mal so ein bisschen einordnen? Ist es dort ähnlich vielversprechend wie der Klimaschutzplan von Fritze Merz aktuell, oder wie sieht es da auf gesetzlicher Ebene aus?
Naja, also es wurden Fortschritte geschaffen, sondern es wurden Fortschritte sehr, sehr hart erkämpft. Und ja, ich denke schon, dass ich denke, es ist ein, wie ich bereits am Anfang gesagt habe, diese queere Bewegung, und es ist ja eine soziale Bewegung, die auch durchaus nicht schlecht organisiert ist, hat das Ziel, diesen Cisgender-Heteronormativität zu zerstören. Und das Selbstbestimmungsgesetz beispielsweise ist ein riesiger Triumph auf diesem Weg. Und zuvor ja auch bereits die Ehe für alle. Ich erinnere mich noch daran, wie die Ehe für alle gekommen ist. Auch das ein großer Schritt in diese Richtung. Ich glaube, dass es aber nun so ist, dass es gibt ja diesen Begriff von dem Backlash praktisch. Also dass dadurch, dass Menschen gemerkt haben, wir sind auf dem Weg, diese Ideologie zu zerstören, kommt es zu einem Wiederaufbäumen dieser Ideologie. Die OptimistInnen, auch das habe ich schon gelesen, sagen, es ist ein letztes Wiederaufbäumen des Patriarchats. Ich würde mir das sehr wünschen. Ob das so ist, ich weiß nicht. Es sind sehr, sehr, sehr mächtige Menschen, die hinter dieser Cisgender-Ideologie stehen. Die gesamte MAGA-Bewegung, ja, ist ja ein ganz, ganz fester Bestandteil davon. Ich bin mir also nicht sicher, ob es ein letztes Aufbäumen ist, aber es ist auf jeden Fall ein Wiederaufbäumen und es ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Also ich würde dir zustimmen, dass es gab lange einen absolut unhinnehmbaren Zustand, der auch gerne aber ignoriert wurde vom Großteil der Gesellschaft. Ja, also es ist ja so, dass dieser Hass ist Jahrzehnte alt. Also ich weiß zum Beispiel, dass während der AIDS-Pandemie hat Horst Seehofer davon gesprochen, AIDS-Kranke in Lagern zu internieren. So, damals. Und darüber hat niemand so wirklich groß gesprochen, sondern das war, selbst der Spiegel hat getitelt irgendwie Schwulenseuche oder so, und es war mehr oder weniger völlig normal. So, also das vergessen Menschen, die sagen, ja, früher haben einfach die queeren Menschen nicht so eine große Sache daraus gemacht und dann wurden sie auch in Ruhe gelassen. Nein, wurden sie nicht. Sondern es gab einen unhinnehmbaren Zustand und gegen diesen Zustand hat man sich gewehrt, teilweise mit Erfolg, und das konnten einige nicht so stehen lassen.
Also sind eigentlich, muss man es so zusammenfassen, die queere Community ist eigentlich schuld, dass man heute nicht mehr alles sagen darf. Kann man das so? Wäre das ein gutes Fazit für diese?
Ich würde sagen, es geht so ein bisschen, man kann eigentlich für die, es gibt keine Gruppe, für deren Vernichtung man heute noch sich offen aussprechen kann. Ne? Da sagst du einmal, der und der gehört vom Angesicht der Welt ausradiert und schon bist du gecancelt. Ja, ich bin tatsächlich froh über jede Gruppe, zu deren Vernichtung man nicht mehr offen aufrufen darf, ohne Konsequenzen.
Jason, wenn ich hier auf meinen schlauen Spickzettel schaue, ja, dann habe ich noch für mich so ein bisschen die Frage offen, als ich so ein bisschen, ich meine, ich stürze mich ja nicht in die tiefen Recherche, aber ich lese dann doch nochmal so ein bisschen quer, ich gucke mal, was findet man so in den sozialen Netzwerken, und ich habe eine spannende Diskussion gefunden, da ging es um das Thema Labels, wo so die Pro- und Kontraposition so in etwa war, hey, total wichtig, ja, für Sichtbarkeit, hilfreich, und es aber auch so ein bisschen eine Position gab, das kann man nicht so stehen lassen, so ganz uneingeschränkt. Was hat es mit diesen Labels auf sich und was magst du dazu vielleicht, und oder kennst du beide Positionen und wie würdest du diese Situation einordnen?
Also Label ist ja praktisch ein Label ist eine Selbstbezeichnung, ja, für eine Identität, und mit dem Label ist dann verbunden ein Name, häufig eben eine Flagge und bestimmte Symbolik. Und natürlich damit auch eine gewisse Kultur irgendwie. Und man hört häufig dann diesen Kritikpunkt, Menschen werden zu ihren Labels. Also Menschen klammern sich irgendwie dann praktisch an ihre Labels oder definieren sich nur über diese Labels, oder gehen Menschen damit irgendwie auf die Nerven. Das war mein Klassiker, als ich ein Foto vom CSD gepostet habe. Und jemand geht einfach so, also jemand, mit dem ich noch nie gesehen habe, geht in meine Kommentare und sagt, nerv mich doch nicht. Das war so geil. Mit diesen Labels.
Da erinnere ich mich dran.
Und so. Und ich würde mal ich würde mal einladen, sich über die Gegenposition Gedanken zu machen. Ich habe ja am Anfang bereits gesagt, zu diesem Thema, Menschen klammern sich an Labels. Ich habe am Anfang ja bereits den Vergleich mal aufgemacht dazu, dass dieses Thema Geschlecht, und zwar Geschlecht ist was, das uns zugewiesen, nee, das wir von Geburt an irgendwie haben, und das, also Geschlecht im Sinne der Cisgender-Heteronormativität, dass das ein Bestandteil des Lebens ist, der ähnlich dominant und ordnunggebend ist, wie es die Religion vielleicht in früheren Zeiten mal war. Und die queere Bewegung kämpft für die Zerstörung dieser Ideologie und somit für den Wegfall dieser traditionellen Ordnung, ja. Und ich würde mal behaupten, wenn diese traditionelle Ordnung beseitigt ist, wenn es also nicht mehr so ist, dass es heißt, dass dir gesagt wird, du bist männlich und deswegen bist du so und so und so und hast so zu sein, wenn das weg ist, ja, dann wird es bei den Menschen, wird es zu einem ähnlichen Effekt führen, wie als am Ende des Mittelalters die Religion an Bedeutung verloren hat. Die Menschen mussten viel mehr selber nachdenken. Die Menschen hatten nicht mehr dieses Ding, an das sie sich klammern konnten, und die Menschen mussten sich neue Dinge überlegen, an die sie sich klammern. Sie mussten eigentlich sich mal selbst überlegen, wer bin ich denn eigentlich und woran glaube ich eigentlich und was will ich eigentlich sein? Und dasselbe könnte vielleicht passieren, wenn wir diese Cisgender-Heteronormativität überwinden. Ja, wenn wir es überwinden, dass praktisch dadurch, dass du einen Penis hast, eigentlich schon gegeben ist, was für ein Mensch du zu sein hast. Wenn wir das überwinden, dann werden die Menschen sich jenseits dieser traditionellen Ordnung neue Dinge suchen, an denen sie sich orientieren können. Individuellere Dinge. Eine eigene individuelle Persönlichkeit, ja. Und das wäre ein riesiger Gewinn für die Gesellschaft. Also ich würde mal sagen, das Gegenteil ist der Fall. Nicht queere Menschen klammern sich an Labels, sondern die Mehrheitsgesellschaft klammert sich an die Cisgender-Heteronormativität. Und diese Labels sind eher ein Ausweg daraus. Ja? Menschen denken darüber nach, mit welchem Label identifiziere ich mich eigentlich. Menschen erfinden neue Labels, wenn sie sich mit keinem davon identifizieren. Also das ist ein total konstruktiver Prozess. Und ich würde so weit gehen zu sagen, dass das, was Menschen als woke bezeichnen, ja, also es gibt jetzt eben ganz viele Labels und Menschen denken darüber nach, was sind sie eigentlich, und dieser Bedeutungsgewinn von Queerness, auch im Alltag, dass Menschen öfter darüber sprechen, dass unsere Flaggen an vielen Orten in der Öffentlichkeit hängen. Dieser Schritt zur Normalisierung von Queerness ist ein Schritt im Erwachsenwerden der Menschheit, so wie es die Säkularisierung, ja, die Abkehr von Religion als etwas ganz fest fixes, Gegebenes, dein Leben bestimmendes war, so wie das ein Schritt in der Menschheitsgeschichte war, eine Entwicklung, so ist jetzt diese Loslösung vom Cisgender-Heteronormativität, so ist auch das ein Schritt nach vorne. Und diese Labels sind sie ein Übergangsphänomen, ja, also ich würde mir sehr wünschen, dass es das Wort Trans eines Tages nicht mehr braucht, dass niemand mehr einen Sinn daran sieht, warum sollte ich ein Wort dafür haben? Warum, was spielt es für eine Rolle, was dir bei der Geburt zugewiesen wurde? Hä, ist eine Frau, so, mein Gott. Oder ein Mann. Oder eine nicht-binäre Person. So, wieso brauche ich ein eigenes Wort dafür, ob das mit dem übereinstimmt, was irgendein Arzt dir in den Geburtsschein gekritzelt hat? So, unnötig. So, aber noch ist es halt nicht unnötig. Noch ist es ein Begriff, der sinnvoll ist, weil die Lebensrealität von Transmenschen eine ganz, ganz andere ist als die von Cis-Menschen. Und solange das so ist, braucht es diesen Begriff und braucht es die Fahne und braucht es eine Symbolik, unter der man praktisch irgendwie zusammenkommen kann und unter der man für die gemeinsamen Rechte kämpfen kann. Und deswegen finde ich Labels eigentlich etwas sehr Bestärkendes, aber natürlich nichts, was jemanden einengen soll. Niemand muss sich labeln. Es reicht auch queer als Label. Ja, man kann auch einfach queer sein, ohne ein konkreteres Label sich zuweisen zu müssen.
Okay. Wir sind bei einer guten Stunde. Mhm. Wir sind thematisch, glaube ich, einmal ziemlich wild in alle Nischen kurz reingesprungen. Ich meine, es ist im Normalfall ja auch etwas, wo man um ein Vielfaches tiefer noch eintauchen könnte. Das ist nicht aktuell oder für heute zumindest nicht unser Anspruch. Mir hat es auf jeden Fall bis dahin sehr viel Freude bereitet und Spaß gemacht. Würde dich jetzt zum Abschluss vielleicht bitten um ein kleines kurzes Roundup.
Ja. Ich glaube, es gibt zum Schluss eine sehr coole, interessante Studie, die ich unbedingt noch sprechen muss. Und zwar ist es eine Studie von ForscherInnen der Uni Göttingen. Die haben sich angeguckt über 1200 Gräber aus der Neusteinzeit und der Bronzezeit, also aus der Zeit von 5500 vor Christus bis 1200 vor Christus. Und sie haben untersucht, inwiefern denn der Karyotyp, also praktisch die das, was Menschen als genetisches Geschlecht fälschlicherweise bezeichnen würden, ne, habe ich XX oder habe ich XY, der Karyotyp, inwiefern stimmt der eigentlich überein mit dem tatsächlichen Geschlecht dieser Menschen? So, der Karyotyp ist relativ einfach zu bestimmen, das tatsächliche Geschlecht von Menschen, die 5000 vor Christus gelebt haben, eher schwieriger, aber man hat versucht, es zu rekonstruieren durch die soziale Rolle, die diese Menschen eingenommen haben in ihrer Gesellschaft, durch die Grabbeilagen, durch die Kleidung, durch die Orte, wo sie begraben wurden, etc. Man ist zum Ergebnis gekommen, dass in etwa 10% der Fälle der genetische Karyotyp nicht übereingestimmt hat mit der mutmaßlichen Geschlechtsidentität dieser Menschen. Oder mal ganz plakativ gesagt, als Bildschlagzeile, 10% der Steinzeitmenschen waren nicht binär. Man hat zweigeschlechtliche Figuren aus der Steinzeit gefunden. Ja? Figuren aus Stein von Wesen, die offensichtlich zweigeschlechtlich waren, nicht männlich oder weiblich waren. Ja. Menschen haben schon immer darüber nachgedacht. Lange, 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 bevor es das Wort queer gab, gab es queere Menschen, in deren Gehirn das angeboren war. Und das ist überhaupt kein Wunder, denn wenn man mal schaut, woher wir eigentlich kommen, woher wir uns entwickelt haben, dann sieht man, dass Genderqueerness ein extrem fester Bestandteil der Natur ist. Also, dass Homosexualität bei Tieren weit verbreitet ist, das ist ja kein Geheimnis, das ist, glaube ich, relativ bekannt. Aber auch das Geschlecht ist bei Tieren absolut nicht die binäre Kategorie, für die Menschen sie halten. Ja, es gibt so ein paar populäre Beispiele, so die wildesten sind, glaube ich, Clownsfische. Clownsfische leben in großen Gruppen, sogenannten Harems. Die werden angeführt durch ein Weibchen. Und dieses Weibchen übt Stress aus auf die männlichen Tiere der Gruppe und das führt zur Ausschüttung von Cortisol, von einem Hormon. Und dieses Hormon unterdrückt die Geschlechtsumwandlung. Sobald das Weibchen, das diese Gruppe anführt, stirbt, ja, wird praktisch kein Cortisol mehr ausgeschüttet, wird dieses Stresshormon nicht mehr ausgeschüttet. Und sobald es kein Cortisol mehr ausgeschüttet wird, wird die Geschlechtsumwandlung nicht mehr unterdrückt und ein männliches Exemplar wechselt sein Geschlecht und wird weiblich und wird zur neuen Anführerin der Gruppe. So, also, und beginnt dann Eizellen zu produzieren. Oder Maulwürfe beispielsweise. Maulwürfe sind intersexuell. Also die Weibchen von Maulwürfen besitzen testosteronproduzierendes Hodengewebe. Es gibt unzählige Beispiele. Bei einigen Tieren ist das Geschlecht zellautonom. Das führt dann dazu, dass Merkmale sich mischen können. Es gibt Vögel, bei denen sich scheinbar 4 Geschlechtsformen ausgeprägt haben. Also man kann jetzt natürlich sagen, ja, das ist ja nicht vergleichbar mit den Menschen, aber natürlich ist nicht alles davon vergleichbar bei den Menschen. Bei uns, ist der Karyotyp nicht zellautonom. Es gibt keinen Vermischung praktisch von diesen Merkmalen in dem Sinne, aber ich würde mal soweit sagen, egal aus welcher Tierart sich der Mensch entwickelt hätte, es gäbe heute Queerness, weil das Geschlecht ist nirgendwo diese binäre Kategorie, für das die Vertreter der Cisgender-Heteronormativität es halten. Egal aus welchem Tier wir uns entwickelt hätten, wir wären eine queere Spezies. Und ich weiß nicht, vielleicht ein gutes Ich weiß, das ist vielleicht ganz schön viel für eine Person, die das hört und die sich zuvor gar nicht mit dem Thema ausgekannt hat. Das ist sehr viel alte Gewissheit zerstört. Vielleicht kann man sich ein bisschen verbildlichen irgendwie mit Temperaturen. Ich meine, es gibt warm und es gibt kalt. Das ist irgendwie zwei Temperaturen. Und trotzdem würde kein Mensch auf die Idee kommen zu sagen, es gibt nur zwei Temperaturen, warm und kalt. So, sondern es gibt unendlich viele Temperaturen. Dinge, die sind eher warm, eher kalt. Sehr, sehr kalt, sehr, sehr warm, irgendwas dazwischen, so.
Richtig hot.
Ja, so bei der Temperatur gibt es in die eine Richtung eine untere Grenze, das ist ein Unterschied, aber ansonsten ist es eigentlich eine ganz gute Metapher.
Und den wolltest du jetzt noch unterbringen, weil du da gerade im Studium dran bist, ne?
Ja, ich bin daran, die tiefstmögliche Temperatur zu messen, ja.
Da war sofort die Querverbindung im Kopf war ja, sofort wieder da. Ne?
Ja. Und hab die auf sehr, sehr, sehr relativ genau bestimmt und ja, kann man sich angucken, habe ich einen Post zu gemacht auf Instagram. Und auch wenn man sich auf den Menschen anschaut, dann gab es nicht-binäre Geschlechtsidentitäten. Also es gab keine Zeit auf der Welt, auf der es die nicht gab. Man kann überall hingucken. Ja, 155 indigene Gesellschaften in Nordamerika gibt es, bei denen identifiziert wurde, dass es ein drittes, ein viertes Geschlecht oder eine alternative Geschlechtsvorstellung insgesamt gab. Die war fließend, die war veränderbar. Das waren teilweise Geschlechter mit einer ganz anderen Kleidung, die wir weder als männlich noch als weiblich bezeichnen würden. Und diese geschlechtliche Vielfalt war einer der Gründe, aus denen die europäischen Kolonialisten diese Völker verachtet haben. Das haben sie als Sodomie bezeichnet. Oder in ganz anderen Teilen der Welt, völlig unabhängig voneinander. In Indien gibt es den sogenannten Hijra. Hijra, das bedeutet mit etwas brechen. Und das ist auch eine eigene Geschlechtsidentität, weder weiblich noch männlich, die häufig in Gemeinschaften leben, die von einer Meisterin angeführt werden und die Kinder, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität verstoßen wurden, aus ihren Familien, praktisch adoptieren. Und die britische Kolonialmacht war es, die solche Anti-Hijra-Gesetze, die sich eben spezifisch gegen diese Menschen gerichtet haben, verabschiedet hat und die dann später auch von Indien übernommen wurden. Und wie gesagt, egal wo du hinguckst, in Thailand sind es die Katoi, in Albanien sind es die Bonesha, die sogenannten eingeschworenen Jungfrauen. Überall gibt es diese offensichtlich queeren, teilweise nicht-binären oder auch Transidentitäten. Es gab, wie gesagt, keinen Zeitpunkt auf der Welt, auf der es sie nicht gab. Und das kann man vielleicht abschließend, wie gesagt, als Abschluss, als Fazit sagen, das Ziel der queeren Bewegung, und die queere Bewegung wird darin erfolgreich sein, früher oder später. Das kann ich euch versprechen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Das mag dauern, vielleicht ist es jetzt nochmal ein letztes Aufbäumen, aber die queere Bewegung wird erfolgreich sein mit ihrem Anliegen, diese Ideologie auf den Müllhaufen der Geschichte zu verbannen. Das sag ich so. Das wird jetzt sehr viele Menschen triggern, aber ich bin der Meinung, dass die Queerness in der Gesellschaft noch längst nicht präsent genug ist, noch längst nicht genug im Mittelpunkt steht. Ja, ich träume eigentlich von einer Zukunft, in der man Deklinationstabellen von Neopronomen ja in der Schule lernt, in der unsere Flaggen überall hängen, in der man den Geschlechtseintrag komplett abgeschafft hat. Ja, in dem man ihn nicht nur frei wählen kann, sondern in dem es keinen offiziellen Geschlechtseintrag mehr gibt. Und das alles muss Hand in Hand gehen, natürlich mit der wissenschaftlichen, technologischen Entwicklung. Es wird der Tag kommen, in gar nicht so ferner Zukunft vermutlich, in der es medizinisch möglich sein wird, Babys zu zeugen aus zwei Eizellen. Und es wird ein Tag des Triumphes, ein Tag der Befreiung für die queere Bewegung sein. Also die queere Bewegung hat kein geringeres Ziel, als eine neue Gesellschaft zu schaffen, frei von dieser menschenfeindlichen Ideologie, frei von diesen traditionellen Ordnungen, in denen Menschen sich etwas Neues suchen müssen, mit dem sie sich identifizieren können. Und das wird so kommen. Ich bin sehr optimistisch.
Gut. Jesse, vielen, vielen Dank. Ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht losen können.
Ja, nee, die nächste Themenfolge steht fest und am Ende wird dann gelost, am Ende von der nächsten Themenfolge. Ja.
So machen wir es.